So, ja, wo wir die Tische jetzt neu haben, haben wir jetzt noch ein bisschen Bühnendeko. Wer von euch hat gestern oder heute Zeitung gelesen? Mal Hand hoch. Ihr habt wahrscheinlich mehr gelesen als das gesamte Buch Jona in der Bibel. Das Buch ist kurz, hat nur 4 Kapitel. Wir haben uns die letzten Wochen damit beschäftigt und ich möchte heute den Abschluss machen. In diesem Buch gibt es diese abgefahrene Geschichte von einem Mann, der von einem Wal verschluckt wird und an Land wieder ausgespuckt wird. Es ist ein Prophet, der irgendwie ja, das ganze Buch hinweg immer wieder ziemlich sauer ist auf Gott. Frustriert, genervt, wünscht sich den Tod, irgendwie speziell. Heute Morgen möchte ich diesem Buch meine eigene Überschrift geben. Die Überschrift: Ich sehe was, was du nicht siehst. Einige von euch kennen vielleicht dieses Spiel, aus der Kindheit wahrscheinlich eher, vielleicht von Autofahrten, in den Urlaub oder so. Ich möchte starten mit einer Bibelstelle aus dem Neuen Testament, also nicht aus Jona. Matthäus Kapitel 12, Vers 38 und folgende. Darauf wandten sich einige Schriftgelehrte und Pharisäer an ihn. Meister, wir möchten von dir ein Zeichen sehen. Hier möchte ich kurz innehalten. Die Pharisäer haben vorher vielleicht schon hunderte Zeichen gesehen. Vielleicht auch schon, also zumindest gehört, manche vielleicht schon auch selber gesehen. Warum fordern sie Jesus auf, nur noch dieses eine weitere Zeichen zu tun? Lass uns mal ganz allgemein darauf schauen. Wenn wir etwas sehen oder etwas hören oder riechen, schmecken, fühlen, das ist jetzt auch mal damit bei, dann ist es so, wir sammeln Informationen und wenn wir Informationen haben, bekommen wir Wissen. Also ist ein Zeichen und ein Wunder, was getan wird, was wir sehen können, von dem wir hören können, ja etwas, das in uns ein Wissen, eine Überzeugung irgendwie auslöst. Und ich verstehe die Pharisäer so, dass sie Jesus um ein Zeichen bitten, um erklären zu können, was Jesus tut und wer Jesus ist. Sie wollten dieses Wissen haben, im Kopf verstehen. Und dann hatten sie so dieses Motto: Jesus, jetzt geben wir dir Gelegenheit, uns endlich mal in der Privatvorstellung zu erklären, was du eigentlich tust und wer du bist. Aber Gott kann man nicht erklären, auch wenn wir das manchmal gerne hätten. Wenn wir Gott erklären könnten, wäre er ja kleiner als unser Verstand und kleiner als wir, also kann er ja per Definition gar nicht mehr Gott sein. Ich lese weiter in Vers 39. Er antwortete ihnen: Diese böse und treulose Generation fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden beim Gericht mit dieser Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie sind auf die Botschaft des Jona hin umgekehrt. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Irgendwie scheint Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern zu sagen: Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist Jona. Und ich sehe diese Blicke bildlich vor mir. Die Pharisäer, die vielleicht denken: Jesus, willst du uns eigentlich beleidigen, dass irgendwelche Heiden das Gericht Gottes über uns halten werden? Andere Pharisäer denken vielleicht: Jesus, ernsthaft? So ein ungehorsamer Feigling? Ich meine, Abraham, Mose, König David, ja, das könnten wir verstehen, wenn du so einen Großen irgendwie aufzählen würdest. Aber Jona, der ist doch wie irgendwie unter ferner Liefen, so irgendwo in der Bibel. Und dann die Jünger. Ich wette, die Jünger hatten diese Frage: Jesus, willst du diese Gelegenheit wirklich verschenken, den Pharisäern es mal richtig zu zeigen? Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist Jona. So wie ich Gott kennengelernt habe, haben seine Worte sehr oft viele Aspekte und sehr viel Tiefgang. Und diese offensichtliche Parallele zwischen Jona und Jesus, wo Jona 3 Tage im Wal ist und Jesus ja 3 Tage tot war, bevor er auferstanden ist, die ist sehr offensichtlich, die wird auch angesprochen in diesem Text. Aber ich glaube, da sind noch mehr Parallelen drin. So dieses ganze Buch Jona möchte noch viel mehr zu uns sprechen. Ich möchte das letzte Kapitel vorlesen und dann mit euch Stück für Stück durchgehen. Ich nehme auch den letzten Vers aus Kapitel 3 dazu. Und Gott sah ihr Verhalten. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Es geht um die Stadt Ninive mit 120.000 Einwohnern. Wir haben das vor 14 Tagen gehört. Sie haben sich Gott zugewandt und Gott reute das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Das missfiel Jona ganz und gar und er wurde zornig. Er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld, und dass deine Drohungen dich reuen. Darum, Herr, nimm doch nun mein Leben von mir, denn es ist besser für mich zu sterben als zu leben. Da erwiderte der Herr: Ist es recht von dir, zornig zu sein? Warum ist Jona sauer? Ich meine, eigentlich ist es doch toll, wenn Gott gnädig ist, wenn er uns Menschen die Schuld vergibt, wenn wir wieder zu ihm kommen können. Warum hat Jona so ein Problem mit Gottes Gnade? Heute feiern wir das doch. Und damals? Ich möchte zwei Blicke in die damalige Zeit werfen, um eine mögliche Antwort zu finden. Und zuerst schaue ich da auf Jona als Prophet. Propheten im Alten Testament haben von Gott Worte empfangen und haben das verkündigt. Und wenn das nicht eingetroffen ist, was sie verkündigt haben, war das oft das Todesurteil. Falsche Propheten wurden umgebracht, sehr, sehr häufig. Und jetzt ist Jona in dieser prekären Situation. Wenn er ja weiß, dass Gott gnädig ist, dass er gar nicht tut, was Jona den Leuten sagen soll, ist das nicht sowas wie ein Todesurteil? Muss er nicht davon ausgehen, dass auch er eventuell unter Umständen auch umgebracht wird? Ich meine, Jona hat ja schon wie so eine Vorausschau auf das, was Jesus später sagt. Johannes spricht im 1. Johannesbrief 1, Vers 9 davon: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Jona hatte da ein Verständnis für schon. Und auch um ihn ein Problem damit. Wenn seine Prophetie nicht eintreffen würde, wäre das das Todesurteil. Und Jona ist sauer und ich finde irgendwo ein Stückchen auch nachvollziehbar. So oder so hatte er den Tod vor Augen. Und ja, dann ist es doch eigentlich egal, ob er wegläuft oder da bleibt. Und in den letzten Predigten haben wir schon gehört, dass Tarsis damals sowas wie eine ideale Stadt war, so wie ein Urlaubsparadies und definitiv die angenehmere Option für ihn. Als zweites möchte ich auf die Stadt Ninive schauen. Die gehörte zu Assur, also zu den Feinden von Israel. Ist jetzt keine besonders prickelnde Vorstellung, zu den Feinden gesendet zu werden und ihnen eine gute Botschaft zu verkünden, beziehungsweise zu sagen, kehrt um, sonst wird Gott Unheil bringen. Aber mit diesem Blick, Gott kann ja auch gnädig sein, ist es einfach sehr, sehr unbequem. Und für Jona sicher Grund genug, frustriert zu sein und irgendwo mit Gott zu ringen, ob er da überhaupt hingehen will. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Jona wird zu den Heiden gesandt, zu seinen Feinden. Er will nicht und flieht, wird von Gott eingeholt, geht dann doch und nun? Gott, mach sie doch wenigstens platt. Oh, wie ich dieses Gefühl kenne. Vor 2 Wochen haben Monika und ich einen Betrug beim Ticketkauf im Internet erlebt. Im Moment sieht es so aus, ob wir das Geld nicht wieder bekommen. Da könnte ich so manchen an die Wand klatschen. Oder wenn ich davon höre, wie andere am Arbeitsplatz gemobbt werden. Oder kriege ich so einen heiligen Zorn in mir. Und dann klingen die Worte von Jesus im Lukas-Evangelium ganz schnell wie so ein frommer Spruch. Euch aber, die ihr zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen, und betet für die, die euch beschimpfen. Oder im Matthäus-Evangelium, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösem und Gutem, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr davor erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Schon so ein bisschen unbequem. Paulus schafft dann in einer anderen Bibelstelle etwas mehr auf meine eigenen Gefühle Rücksicht zu nehmen. Im Römerbrief lesen wir, übt nicht Selbstvergeltung, Geliebte, sondern lasst Raum für das Zorngericht Gottes. Ja, das sagt mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr zu. Denn es steht geschrieben, mein ist die Vergeltung, ich werde vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Ja. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist das, wozu Jesus uns einlädt und was Gott versucht, Jona damals auch irgendwo greifbar zu machen. Wie geht es bei Jona weiter? Ich lese die nächsten Verse aus dem Jona-Buch. Da verließ Jona die Stadt und setzte sich östlich vor der Stadt nieder. Er machte sich dort ein Laubdach und setzte sich in seinen Schatten, um abzuwarten, was mit der Stadt geschah. Da ließ Gott der Herr einen Rizinusstrauch über Jona emporwachsen, der seinem Kopf Schatten geben und seinen Ärger vertreiben sollte. Jona freute sich sehr über den Rizinusstrauch. Rizinus communis ist eine relativ schnell wachsende Pflanze, kann in orientalischen Ländern bis 4 Meter hoch werden. In einer Vegetationsperiode, also innerhalb von ein paar Wochen. Die Blätter sind so 50 bis 70 Zentimeter groß, deutlich größer als jetzt von diesem Busch hier. Jona setzt sich in den Schatten von diesem Baum und wartet ab. Er beobachtet die Stadt, die im Tal liegt, sehr ausgebreitet, und schaut, ob Gott das tut, was er sich wünscht. Also, was Jona sich wünscht. Und dann wächst dieser Rizinusstrauch da. Und ich glaube, mit diesem Rizinusstrauch wendet Gott sich, ja, wie scheinbar unerwartet, Jona zu. Jona wird überschattet von einem Geschenk Gottes. Was für ein Bild. Gott schenkt ihm etwas, das ihm gut tut. Auch wir erleben immer wieder Geschenke, die uns gut tun, die uns eine Ruhe geben, wo wir wie überschattet werden von etwas, das Gott uns gibt. Vielleicht ist es ein besonderer Segen auf der Arbeitsstelle, Freundschaften, Gesundheit, heile bleibende Geräte im Haushalt, schönes Wetter, Heilung, ein Urlaub, was auch immer. Ganz viele Sachen können für uns sein wie solche Geschenke, die Gott uns gibt, die er uns anvertraut, die wir als solches sehen können, die wie so ein Schatten sind, dass diese sengende Sonne des Lebens uns nicht auffrisst. Genau, 10.000 Gründe haben wir, Gott zu loben. Und Jona sitzt da, freut sich seines Lebens und schaut dieser Stadt zu und wartet ab. Ich lese weiter. Als aber am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte Gott einen Wurm, der den Rizinusstrauch annagte, sodass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er fast ohnmächtig wurde. Da wünschte er sich zu sterben und sagte, es ist besser für mich zu sterben als zu leben. Gott aber sagte zu Jona, ist es recht von dir, wegen des Rizinusstrauches zornig zu sein? Er antwortete, ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche. Darauf sagte der Herr, du hast Mitleid mit einem Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet hast und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen. Soll ich da nicht Mitleid haben mit Ninive, der großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die zwischen rechts und links nicht unterscheiden können und außerdem so viel Vieh? In dieser Geschichte ist der Rizinusstrauch für mich sowas wie das Zeichen für Gottes Souveränität. Ein Zeichen, dass Gott die Kontrolle hat und nicht Jona. Es läuft nach Gottes Fahrplan, nicht nach Jonas Vorstellungen. Und bei mir? Ja, ich wünsche mir, Gott zu erleben und strecke mich nach seiner Nähe und seinem Wirken aus. Das ist wunderbar. Aber habe ich auch die Bereitschaft, mich auf Gottes Fahrplan einzulassen? Mich von ihm rufen zu lassen? Gibt es eigentlich etwas wie mein eigenes Ninive, zu dem Gott mich sendet? Vielleicht. Aber ich brauche noch dieses eine Zeichen von Gott. Ich möchte zuerst was Handfestes haben. Ich möchte zuerst wissen, dass ich sicher sein kann, dass Gott mich dahin sendet. Denken wir nicht manchmal so? Ich habe schon oft gehört, wenn Gott das und das tun würde, ja dann könnte ich glauben. Nur das eine Zeichen, nur die eine Heilung, dann könnten auch meine Nachbarn und meine Freunde glauben. Nur Frieden in dieser einen Region, dann könnte mein Land glauben. Nur kein Leid mehr auf der Welt und die Menschheit würde glauben. Wirklich? Ist es nicht so, als ob wir dann, wie Jona, unter unserem Rizinusstrauch sitzen und abwarten, wie Gott unsere eigenen Erwartungen erfüllt? Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese vier. Bitte trag du die Verantwortung für mein Leben, weil dann habe ich auch jemanden, an den ich mich wenden kann, wenn ich unzufrieden bin, wie Jona. Und bitte schenk mir einen Fernseher, wenn mir langweilig wird oder es unbequem wird, dass ich weiter zappen kann. Bleibe ich sitzen? Oder stehe ich auf, geh los, lass mich von Gott rufen und folge ihm? Dieser Rizinusstrauch ist für mich in dem Buch Jona wie so ein Stück, eine Aufforderung, eine Provokation. Warte ich ab? Schaue ich nach meinen Bedürfnissen, nach meinen Vorstellungen? Oder kann ich mich Gott unterordnen, anvertrauen und sagen, ich gehe diesen Schritt. Ich gehe weg von diesem Rizinusstrauch. Ich lasse mich senden. Sehe ich bei Jona, was Jesus sieht? Jona, ein Prophet, der weiß, wie gnädig und barmherzig Gott ist. Der damit ringt, ja, aber irgendwo hat er dieses Verständnis. Ein Mann, der weiß, wie viel Gott oder erlebt, wie viel Gott an uns Menschen gelegen ist. Aber auch ein Mann, der aus Angst wegläuft, von Gott eingeholt wird, mehrmals erlebt, wie Gott ihm immer wieder mit Gnade und Liebe begegnet. Er hat ihn errettet, als er über Bord geworfen worden ist mit dem Wal, schenkt ihm den Rizinusstrauch, macht ihm immer wieder deutlich, meine Gnade, meine Liebe ist das, was trägt, was ich dir zeigen möchte, nahe bringen will. 3 Tage war er im Bauch eines Fisches, das größte Zeichen in der Bibel für Jesu Tod und Auferstehung. Die Pharisäer fragen nach einem Zeichen. Jesus sagt, es wird euch kein größeres gegeben werden als das des Jona. Lest das Buch und versteht, wer ich bin. Tief unter Wasser war Jona und wieder zurück ins Leben. Was für ein Zeichen für die Taufe. Und nicht nur das, Jona war ein Prophet, der zu den Heiden gesandt war. Was für eine Provokation für die Juden. Was für ein Zeichen für Gott, für sein Anliegen, die ganze Welt zu erreichen, allen Menschen mit seiner Liebe und Gnade zu begegnen und eine persönliche Beziehung zu jedem Einzelnen haben zu wollen. Gott wendet sich den Feinden Israels zu und fordert Jona auf, auch seine Feinde zu lieben. Was für eine Vorausschau auf das, was Jesus 750 Jahre ungefähr später angefangen hat. Liebt eure Feinde, segnet die euch verfluchen. Und im ganzen Buch Jona, also wenn man das so als Ganzes sieht, glaube ich, dass Gott uns auch einladen möchte zu diesem Abenteuer des Glaubens. Einladen, loszugehen, Gottes Souveränität anzuerkennen und dabei zu sein, wie Gott sich den Menschen zuwendet. Als immer mehr Menschen, ich lese jetzt aus dem Lukas-Evangelium, als immer mehr Menschen zusammenkamen, begann er zu sprechen. Diese Generation ist eine böse Generation. Sie fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen des Jona. Denn wie Jona für die Einwohner von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Die Pharisäer fragen nach Wissen und wollen erklären können, aber Jesus gibt ihnen kein anderes Zeichen als das Buch des Jona. Jona erlebt immer wieder Gottes Gnade und seine Liebe. Und dann muss er zuschauen, wie Gott sich seinen Feinden zuwendet. Denjenigen, die Israel in die Verschleppung geführt haben, die das Land geplündert haben. Dort wird er hingesandt, muss zugucken, wie Gott gnädig ist, wie er ihnen seine Liebe zeigt. Wenn ich Zeichen sehe, bekomme ich Wissen. Wenn ich Liebe und Gnade erlebe und persönlich erfahre, dann fordert es mich zu einer Stellungnahme. Ich kann nicht bleiben, wer ich bin. Ich muss mich entscheiden. Nehme ich das an? Nehme ich diese Liebe an? Oder lehne ich diese Liebe ab? Was möchte ich? Ja, was ist meine Antwort auf das Buch Jona? Sehe ich bei Jona, was Jesus sieht? Amen.